Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Geschwister. Jedes Mal wieder neu aufgeregt, wenn ich hier vor euch stehe. Aber ich freue mich trotzdem, für euch heute hier die Predigt zu halten. Und ich habe mich sehr viel beschäftigt mit der Passionswoche. Wir haben ja heute Palmsonntag, einen Tag vor der Auferstehung, eine Woche genau vor der Auferstehung Jesu. Und wir wollen uns heute im Folgenden in dieser Predigt mit der Passionswoche, mit den Ereignissen in der Passionswoche beschäftigen. Denn 32% der Evangelien befassen sich ausschließlich mit den Ereignissen dieser einen Woche. Und ich möchte vorausschicken, dass ich diese Gedanken von dem Roger Levy und von dem Arnold Fruchtenbaum habe, nur so als Quellenverweis, wie man das so üblich macht in den Büchern. Nun, in Lukas 19, Vers 42, also es wird viele Bibelstellen geben, ich werde selber die nicht immer aufschlagen, deswegen kann es sein, dass ich manchmal vielleicht zu schnell bin. Lukas 19, Vers 42 lesen wir, als Jesus in die Stadt hineingezogen war mit seinem Esel und bevor er noch den Tempel erreichte, heißt es dann dort im Vers 41 und 42, und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Ja, dieser besondere Tag, an dem Jesus in Jerusalem einzog, war ausgerechnet ein Sonntag. Also das heißt, damals der erste Tag der Woche. Und jetzt ist es interessant, aus dem Talmud-Traktat Ta'amit, kann man auch nachlesen, gibt es sogar in Englisch, habe ich nachgelesen, wo es darum geht, beim beständigen Opfer an jedem einzelnen Wochentag, welches Lied der Levitenchor singen musste, oder welchen Psalm besser gesagt, der Levitenchor singen musste, war ausgerechnet an diesem Tag, an dem Sonntag, an dem Jesus in den Tempel oder in Jerusalem und in den Tempel einzog, der Psalm 24 dran, den die Leviten singen mussten. Und dort lese ich ab Vers 7 und abwärts Psalm 24. Wie treffend, wir stellen uns die Situation vor, wie wir es vorhin auch schon in den Liedern gesungen haben. Jesus zieht in die Stadt Jerusalem, in seine Familie, in sein Volk ein, als König auf einem Esel reitend. Und so heißt es jetzt dort, hebt eure Häupter empor, ihr Toren, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Nun, bis heute noch wird in den jüdischen Gebetsbüchern dieser Psalm am ersten Tag der Woche wiederholt und rezitiert. Und nun damals ritt Jesus auf den Esel, gefolgt von einer großen Menge, nach Jerusalem hinein. Und wie wir ja wissen, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 12, wo gesagt wird, dass am 10. Tag des ersten Monats im Jahr, damals der Monat Abib, sollte das Lamm aus der Herde entnommen werden, abgesondert werden und dann 4 Tage in Verwahrung gehalten werden und dann am 14. Tag, dann war das Passa, sollte es geschlachtet werden und danach sollte er dann das Volk aus Ägypten ausziehen. Und jetzt war es hier auch genau dieser erste Tag der Woche, der 10., an dem dann jetzt diese Passalämmer aus der Herde entnommen werden mussten. Ich lese uns kurz diese Stelle zur Erinnerung aus 2. Mose, Kapitel 12, die Verse 3, 5 und 6, da wo es eingesetzt wird, dieses Passa. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tag des Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus, also eine Familie. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt, von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll die ganze Gemeinde Israel es schlachten gegen Abend. Nun, dieser Einzug der Passalämmer damals war ein wunderbarer Bezug auf Jesus als das Passalamm, wie er jetzt in die Mitte seines Volkes, ins Zentrum einzog, als das wahre Passalamm. in die Tempelstadt Jerusalem. Nun, die genaue zeitliche Abfolge der einzelnen Ereignisse gibt uns sehr exakt das Markus-Evangelium, wo wir sehr genau datieren können, was immer an welchem Tag passierte oder welche Ereignisse an welchen Tagen waren. Wir wollen uns jetzt auch anhand des Markus-Evangeliums diese Passionswoche anschauen. Und dort haben wir das Zeitgerüst, und das will ich jetzt mal schnell durchgehen, ich habe es auch da jetzt niedergeschrieben. Wir haben ja jetzt den Sonntag, der Einzug in Jerusalem, und dann heißt es in Markus 11, Vers 12, nachdem Jesus also in Jerusalem eingezogen war, und am nächsten Tag. Damit kommen wir dann zum Montag. Und dann weiter in Markus 11, 19 bis 20 heißt es dann, und abends gingen sie hinaus vor die Stadt, Ende vom Montag, und als sie am Morgen, da haben wir also dann den Dienstag, den nächsten Tag. Und dann in Markus 14, 1 finden wir die nächste Zeitangabe, es waren aber noch 2 Tage bis zum Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Hier haben wir den Mittwoch, da müssen wir aber wissen, dass der Tag bei den Juden, an dem man gerade isst, auch noch voll mitgezählt wurde, weil wir würden ja sagen morgen, aber dort heißt es noch 2 Tage bis zum Passa, also Mittwoch, und Donnerstag war ja das Passa. Das heißt, hier haben wir also den Mittwoch. Und jetzt weiter, Markus 14, 12, die nächste Zeitangabe. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passa schlachtete. Hier kommen wir vom Mittwoch auf den Donnerstag. Und dann weiter im nächsten Kapitel 15, 1, mit dem Leidenstag des Herrn heißt es dann, und alsbald am frühen Morgen hielten die hohen Priester Rat. Hier haben wir dann den Freitagmorgen. Und dann in Markus 16, 1 heißt es dann, und als der Sabbat vergangen war, da ist dann das Ende vom Samstag. Das ist der Samstag, der Sabbat. Und als der Sabbat dann vergangen war, ganz am Ende, heißt es dann in Markus Kapitel 16, 1 und 2, und als der Sabbat vergangen war und sehr früh am ersten Tag der Woche, Entschuldigung, hier haben wir dann von Samstag auf den Sonntag, an dem Jesus dann auferstanden war. Und so gibt uns Markus hier das gesamte Zeitgerüst oder die Abfolge dieser Passionswoche. Und jetzt wollen wir im Folgenden jeden Tag etwas anschauen. Wird wahrscheinlich nicht ganz voll sein, also alle im Detail die Ereignisse, aber doch einen groben Überblick wollen wir durch diese Woche jetzt durchgehen. Nun, nach dem triumphalen Einzug Jesu am Sonntag, jetzt wieder zurück zum Anfang, Markus 11, 11 heißt es dann, und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und besah sich ringsherum alles. Und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Womöglich war es an diesem Tag schon zu spät für die Tempelreinigung. Und so heißt es dann in dem nächsten Vers, Kapitel 11, 12, Markus. Und am nächsten Tag, als sie von Bethanien weggingen. Wenn man das Johannesevangelium liest, dann sieht man diesen einen Tag oder diese eine Nacht nicht. Dort sieht es so aus, wenn man das liest, dass am selben Tag, wo Jesus in Jerusalem eingezogen war, er auch die Tempelreinigung durchführte. Wenn wir aber jetzt nach Markus gehen, der uns die Zeitschiene gut zeigt, sieht man hier, dass es einen Tag später war, die Tempelreinigung. Nun kommen wir zum Montag jetzt, wie ich gelesen habe, und am nächsten Tag, als sie von Bethanien wieder weggingen, geht Jesus mit seinen Jüngern wieder Richtung Jerusalem. Und Markus berichtet uns, wie er dann an diesem unfruchtbaren Feigenbaum, also sie brechen von Bethanien auf und gehen wieder Richtung Jerusalem, und Jesus kommt an diesen unfruchtbaren Feigenbaum vorbei und verflucht ihn. Und danach geht er direkt in den Tempel hinein und führt die zweite Tempelreinigung durch. Die erste hat er ja schon bereits 3 Jahre zuvor am Anfang seiner Tätigkeitsperiode angefangen, das lesen wir in Johannes 2, die erste Tempelreinigung, und jetzt führt er die zweite Tempelreinigung durch. Und nun an diesem Montag singt wieder der Tempelchor, dieser levitische Chor, den Psalm 48, der war am Montag dran zu singen. Und hier sehen wir auch in diesem Psalm, gleich lesen wir ihn, wie die königliche Autorität Gottes hervorgebracht wird. Und wie auch dieser Psalm wieder so gut passt zu den Ereignissen an diesem Montag, die wir gleich noch weiter anschauen werden. Ich lese Psalm 48, die Verse 1 und 2 und 10 und 12 bis 12. Groß ist der Herr und hoch zu loben in der Stadt unseres Gottes. Und wir stellen uns jetzt die Situation vor, Jesus kommt jetzt dort in den Tempel. Auf seinem heiligen Berg, schön erhebt sich die Freude der ganzen Erde, der Berg Zion, auf der Seite des Nordens, die Stadt des großen Königs. Wir gedenken, o Gott, an deine Gnade inmitten deines Tempels, wie dein Name, o Gott, so reich auch dein Ruhm bis reicht auch dein Ruhm bis an die Enden der Erde. Deine Rechte ist voller Gerechtigkeit. Der Berg Zion freut sich. Die Töchter Judas frohlocken um deiner Gerichte willen. Nun kommt der Herr Jesus jetzt mit seinen Jüngern in diese königliche Säulenhalle, in den Tempel hinein, dort, wo auch der oberste jüdische religiöse Führerschaft sich aufhält, und schafft dort für Ordnung im Tempel. Er als der Richter, er als der König, kommt jetzt in seines Vaters Haus, wie er selber sagt, und schafft dort Ordnung. Wir lesen diese Begebenheit in Markus 11, der Vers 15 und 16. Und sie kamen nach Jerusalem, und Jesus ging in den Tempel und fing an auszutreiben die Verkäufer und die Käufer im Tempel, und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trage. Und dies kam vor die hohen Priester und Schriftgelehrten, und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Und dann noch die Verse 19 und 20, auch um 11, Markus. Und abends gingen sie hinaus vor die Stadt. Dann haben wir also den nächsten Tag, dann den Dienstag. Und als sie dann am Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Und hier sehen wir jetzt, kommen wir zum Dienstag, der darauffolgende Tag. Und nun kommen wir, die Tempelreinigung forderte jetzt den Hohen Rat heraus, der ja der jüdische oberste Gerichtshof war und auch die Geldwechselei und diesen Tempelverkauf dort genehmigt hatte und wahrscheinlich auch einen Gutteil selbst daran mitverdiente. Denn wir wissen, dass die Leute, die dort ja zum Passafest zu dieser Woche hinkamen, ja aus verschiedenen Gegenden, auch aus weiter weg her, kamen und natürlich für diese längeren Reisen es beschwerlich war, selber ein Passahlamm von daheim mitzunehmen. Und deswegen hat man natürlich dem Gedanken daraus ein Geschäft gemacht. Und man hat in Bethlehem Herden gehabt, die dort extra gezüchtet wurden, um diese Passahlämmer dort zu züchten und hier dann beim Passafest an diese Leute zu verkaufen. Und das war ein gut laufendes Geschäft. Wir sehen auch da wieder ein guter Bezug. Jesus war ja auch in Bethlehem geboren und kam jetzt auch als das wahre Passahlamm nach Jerusalem. Nun und jetzt war natürlich dieser oberste Gerichtshof sehr in Aufruhr. Wie kann jetzt einer daherkommen und jetzt mal hier mir nichts, dir nichts, alles durcheinander werfen und mit solch einer Vehemenz die Leute hier alle rausjagen und ihnen natürlich das Geschäft kaputt machen? Und man sagt, ungefähr zwischen 600 und 1 Million Juden waren in dieser Passawoche in Jerusalem, um da dieses Passafest zu feiern, von alle überall hergereist. Also wir können uns vorstellen, es war fast wie Ausnahmezustand in der Stadt, war sehr viel los. Und nun jetzt kommt der Jesus und macht da ein Riesendurcheinander und schmeißt die ganzen Leute raus. Und jetzt stellen natürlich diese religiösen Führer da in Aufregung die große Frage, wie kann er das tun? Wieso widersetzt er sich uns? Entweder er ist über uns und er ist tatsächlich der Messias und ist in der Priorität über uns, oder aber er ist ein Aufrührer und er ist des Todes schuldig, wir müssen ihn bestrafen. Und so kommt es nun an diesem Dienstag zu einigen Auseinandersetzungen mit den religiösen Führerschaft damals, mit den hohen Priestern und mit Schriftgelehrten und so weiter. Aber auch an diesem Dienstag wird wieder ein Psalm gesungen nach der Ordnung damals, und zwar der Psalm 82 vom levitischen Chor im Tempel. Und ich lese uns einige Verse. Gott steht in der Versammlung, inmitten der Mächtigen richtet er. Wir sehen also, wie gut dieser Tempelgesang auf die Situation passt. Ich war so großartig. Wie lange wollt ihr ungerecht richten und die Person des Gottlosen ansehen? Schafft Recht den Geringen und Weisen, den Elenden und Armen, lasst Gerechtigkeit widerfahren. Befreit den Geringen und Bedürftigen, errettet ihn aus der Hand des Gottlosen. Sie lassen sich nichts sagen und sehen nichts ein. Sie tappen dahin im Finstern. Darum wanken alle Grundfesten der Erde. Wohl habe ich gesagt, ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten, aber ihr werdet sterben wie Menschen und wie ein Tyrann zugrunde gehen. Gott, mache dich auf und richte die Erde, denn du bist der Erbherr. Und in Markus 11, 27 und folgende wird dann dieser Zusammenstoß oder diese Konfrontation zwischen den Mächtigen damals im Judentum und Jesus geschildert. Und ich lese jetzt ab 27 in Markus 11 wieder. Und sie kamen wiederum nach Jerusalem, und als er im Tempel umherging, traten die obersten Priester, also sie kamen wieder jetzt am Dienstag nach Jerusalem, und die obersten Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen: In welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Auch ich will euch eines fragen. Wenn ihr mir dies antwortet, so will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antworte mir. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen: Wenn wir sagen, vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, da fürchteten sie das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Und sie antworteten Jesus und sprachen: Wir wissen es nicht. Da erwiderte Jesus und sprach zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Nun, Johannes der Täufer hatte ja Jesus als den Messias verkündigt, angekündigt und auf ihn hingewiesen. Und alle, die sich damals von Johannes haben taufen lassen, zeigten ja damals damit, dass sie sich auf die unmittelbar bevorstehende Ankunft des Messias vorbereiteten. Und während das Volk sich damals massenweise von Johannes hat taufen lassen, ließen sich aber die religiösen Führer nicht von ihm taufen. Sie stemmten sich vehement dagegen, das anzuerkennen. Und so waren sie jetzt in einer Bedrohung. Jesus stellt exakt diese Frage, denn hätten sie damals Johannes, hätten sie jetzt gesagt, jawohl, die Taufe des Johannes war vom Himmel und hätten das bestätigt, dann hätte sich ihre Frage nach der Vollmacht Jesu ja erledigt. Damit wäre es ja bestätigt, Jesus ist, denn Johannes hat ja Jesus als den Messias vorausgesagt und ihn proklamiert, und dann hätte sich ja jetzt ihre Frage nach der Vollmacht beantwortet. Aber das konnten sie nicht, das wollten sie nicht. Und deswegen sagen sie: Wir wissen es nicht. Denn wenn sie gesagt hatten, nein, die Taufe des Johannes war nicht vom Himmel, damit hätten sie das ganze Volk gegen sich, die sich haben taufen lassen und so, weil die glaubten wirklich, dass Johannes der ein Prophet war und der Jesus angekündigt hat. Und somit waren sie hier in einer Bedrohung und weichen aus und sagen: Wir wissen es nicht. Nun, Jesus lässt das dabei nicht bestehen und gibt dann doch eine Antwort, aber nicht direkt, sondern mit drei Gleichnissen, die dann darauf folgen. Ich werde sie nur im Kurzen umreißen, die aber den Nagel genau auf den Kopf treffen und den religiösen Mächten damals, die Mächtigen, die Antwort gibt. Und dann folgt jetzt das Gleichnis, kennen wir alle, von den zwei ungleichen Söhnen, von denen der eine sagte, habe ich jetzt vergessen weiterzu? Nein. Von den zwei ungleichen Söhnen, von denen der eine erst einmal Ja sagte und nachher Nein dachte und nicht tat, was er sollte. Das war dann im Bilde gesprochen die religiöse Führerschaft, die Jesus und Gott dienten, aber Jesus als den Messias ablehnten. Und dann im Vergleich dazu alle diejenigen, die sie für Sünder hielten, wie die Zöllner und so weiter, gleichen dann dem zweiten Sohn, der zuerst Nein sagte, aber dann umdachte und doch tat, was er sollte und Ja sagte. Und dann das Gleichnis im Folgenden von den Weingärtnern, wo der Weingärtner selbst seinen Sohn dann in den Weingarten schickt und dieser Sohn nicht nur Ja sagte, sondern auch ging und Ja dachte und machte, was er sollte. Und er ging dorthin und wurde von den Weingärtnern getötet und hinausgeworfen. Und dann im Folgenden kommt noch das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Und auch das Volk hatte hier jetzt, wir stellen uns die Situation vor im Tempel, die Gelegenheit, diese ganzen Debatten mit anzuhören. Und sie standen dabei, diese Auseinandersetzung. Und wir wissen, dass die hohen Priester und diese, die das gehört hatten, genau verstanden hatten, dass Jesus sie meint damit, mit diesen Gleichnissen. Und am liebsten hätte der Hohe Rat Jesus sofort auf der Stelle verhaftet. Aber die ganze Volksmenge, die da drum stand, wegen der Volksmenge konnten sie es nicht. Und so kommt es dann im Folgenden zu einer Fragerei. Eine ganze Serie an Fragen, wo die hohen Leute in ihrer Allgelehrsamkeit und Weisheit versuchen, Jesus jetzt in Öffentlichkeit des Volkes in Worten zu fangen. Und ihn versuchen, in Worten irgendwo einen Haken zu finden, wo sie ihn zu Fall bringen können in seinen Worten. Und so kommen dann die Pharisäer und die Herodianer mit ihrer Frage, sehr wohl weislich überlegt, ob man dem Kaiser Steuer zahlen soll. Nun, der Herr Jesus gibt eine wunderbare Antwort. Wir werden da jetzt auch nicht im Einzelnen jetzt reingehen, es wird zu lang gehen. Gibt eine wunderbare Antwort und bringt diese Leute absolut in Staunen über seine weise Antwort und sie sagen nichts mehr. Als nächstes kommen dann die Sadduzäer, auch in ihrer vermeintlichen Klugheit, und kommen mit einer ganz seltsamen Geschichte von einer Frau, die sämtliche Männer gehabt hat, und dann stellen sie die Frage, welchen Mann wird sie in der Ewigkeit haben bei der Auferstehung, und wollten damit eigentlich die Auferstehung lächerlich machen. Und auch ihnen gibt der Herr Jesus eine ganz, ganz geniale Antwort, dass sie verstummen und nichts mehr sagen können. Es war eine Blamage, wie eine Ohrfeige für sie. Und das, wo sie eigentlich genau das Gegenteil erzielen wollten, vor dem Volk. Und dann kommt jetzt ein Spezialist für mosaisches Recht, ein Schriftgelehrter. Und der Herr Jesus gibt auch ihm eine unglaublich geniale Antwort, denn er stellt die Frage nach dem höchsten Gebot. Denn wir wissen ja, das mosaische Gesetz hatte ja 613 Gebote, eine Unmenge an Gebote. Und die Pharisäer, die hatten ja noch mehr Gebote um diese Gebote gebaut. Und so war es immer wieder eine Debatte, welche von den 613 Geboten war wichtig, welche war weniger wichtig, gibt es überhaupt eine Staffelung, eine Prioritätenliste oder nicht. Und so hat man immer wieder hin und her gestritten und man war sich nie einig, ob es überhaupt eine Reihenfolge gibt oder eine Wichtigkeitskategorie gibt oder nicht. Und jetzt kommen sie genau mit dieser Frage zu Jesus und denken, mal sehen, was er jetzt dazu sagt. Und Jesus gibt eine geniale Antwort und er sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und da ist der Gelehrte schockiert. Damit hat er nicht gerechnet, denn genau das ist es ja. Wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben, dann werden wir nicht andere Götter anbeten, dann werden wir nicht Gottes Namen lästern und. Und genauso auch, wenn wir unseren Nächsten lieben von ganzem Herzen, so werden wir auch nicht den Nächsten belügen, bestehlen und so weiter und so fort. Und damit ist alles andere eingeschlossen. Und das war so faszinierend. Und so hörte diese Fragerei auf. Aber dann geht der Herr Jesus seinerseits in die Offensive. Und in Matthäus 22, Vers 41 lesen wir davon und folgende. Als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach, was denkt ihr von Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, Davids. Er spricht zu ihnen, wieso nennt ihn denn David im Geist Herr? Indem er spricht, mein Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er denn sein Sohn sein? Und niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Auch getraute sich von jenem Tag an niemand mehr, ihn etwas zu fragen. Nun, es ging hier um die Frage, ob der Messias ein gewöhnlicher Mensch ist oder nicht. Nun, die Meinung im Judentum war allgemein verbreitet, ja, dass der Messias ein gewöhnlicher Mensch sein würde. Und verschiedene Stellen im Alten Testament deuten darauf hin, unter anderem auch wurde dieser Psalm 110, wo dieses Wort, was Jesus hier erwähnt, drinsteht, auch von den Juden damals als messianisch gedeutet. Und jetzt, dass der König David den Messias hier mit mein Herr angesprochen hat. Welcher Vater würde schon seinen Sohn mit mein Herr ansprechen? Ich meine, ich würde im fernsten Sinne nicht darauf die Idee kommen, meinen Sohn als mit mein Herr anzusprechen. Und so ist der Messias hier Mensch und Gott in einer Person. Und das haben sie verstanden. Da hat keiner mehr etwas erwidert. Und von da an war Schluss mit dieser Fragerei und mit der Diskussion. Die religiösen Führer damals haben gesehen, dass diese Fragerei gefährlich ist und womöglich vielleicht noch ihre besten Leute an den Messias verlieren würden. Und so hörte das Fragen auf. Aber Jesus belässt es dabei immer noch nicht. Und er geht nochmal in eine ganz krasse Offensive. Und da haben wir danach dann die 8 Weherufe, die er den Führern damals, die um ihn standen und ihn versuchten zu Fall zu bringen, weitergibt. Das Gericht Gottes kündigt er an. Matthäus widmet dem ein ganzes Kapitel. Kapitel 23 geht es nur darum, wo Jesus diese 8 Weherufe gegen die damalige Führerschaft und gegen das Volk, das ihnen im Begriff stand, zu töten und abzulehnen. Und er sagt, Herr, wenn sie jetzt nicht umkehren und jetzt nicht ihn als Messias annehmen, so kommt das Gericht und all diese Dinge auf sie zu, von denen da die Rede ist. Ich lese ein bisschen davon, Matthäus 23, wie ich schon sagte, Verse 36 und 38, bis 38, wo er sagt, wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Also dieses Geschlecht, diese Generation kann man auch sagen, die jetzt dort vor ihm standen. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn. Ja, und jetzt am Abend dieses ereignisreichen Tages geht Jesus mit seinen Jüngern in Richtung Ölberg. Matthäus 24 lesen wir davon. Und die Jünger zeigen nochmals auf diese prächtigen Gebäude des Tempels dort. Und dann sagt Jesus ihnen, und das, was ihr jetzt hier seht, wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles abgebrochen und zerstört werden. Und sie gehen weiter auf dem Ölberg im Anschluss an diesen ereignisreichen Tag, wo Jesus so viel Reden geführt hat. Und dort in seiner Privatzeit mit den Jüngern dort stellen die Jünger ihm einige Fragen. Man kann zusammenfassend die Fragen etwa so zusammenfassen in 4 Fragen, was die Jünger dann von Jesus wissen wollen. Wann wird die Zerstörung dieses zweiten Tempels stattfinden? Und was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein? Und was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und was ist das Zeichen des Abschlusses der jetzigen Heilsperiode? Natürlich ist das viel Inhalt, die Jesus natürlich da weitergibt, da könnte man noch eine Predigt von machen. Wir lassen es jetzt aber bei dem. Und nun sehen wir, dass dieser ereignisreiche Dienstag zu Ende geht und Jesus in seiner Privatzeit dort mit den Jüngern jetzt diese Unterredung hat, mit den Jüngern über die letzten Tage oder die letzte Zeit, Endzeit sagen wir. Und nun kommen wir zum Mittwoch. Und auch hier, wie wir sonst auch gesehen haben in den anderen Tagen, wurde wieder beim täglichen Opfer, sang der Levitenchor wieder einen Psalm. Und wie gut auch wieder dieser Psalm zu den Ereignissen an diesem Tag passt, werden wir gleich sehen. Denn an diesem Tag fand, an dem Mittwoch, der Komplott und des Hohen Rates gegen Jesus statt, wie sie ihn töten würden. Der Plan, sie schmiedeten den Plan seiner Exekution. Denn er war ja, dieser Mann aus Galiläa musste sterben. Das stand jetzt fest. Das musste jetzt irgendwie durchgezogen werden. Aber wie wunderbar, ich vermute mal zeitgleich, ein paar Verse später in Markus 14, 3 bis 9, finden wir eine ganz wunderbare Szene, die Markus uns dort schildert, wo auf einer anderen Stelle der Komplott geschmiedet wird, wie man Jesus beseitigen kann, am geschicktesten, findet eine tolle Situation statt, dort in Bethanien, wo eine Frau Jesus salbt mit einer sehr, sehr teuren Salbe, die 300 Dinar wert hat. Diese Frau hat dort, leider gibt Mark uns keinen Namen, es wird vermutet, dass es Maria war, aber es ist nur eine Vermutung, es steht dort nur die Frau. Und sie, für sie ist es klar, das ist der Messias und ihr ist das Kostbarste, was sie vielleicht über ihr ganzes Leben lang angespart hat, wert, Jesus jetzt zu opfern und ihm jetzt zu salben mit dieser teuren Salbe, die 300 Dinar wert war. Und dann im selben Kapitel noch, in den Versen 10 bis 11, beschreibt Johannes und Markus dann, wie der Verrat des Judas Iskariot war, dass er zu der Zeit Hohen Rat ging und seine Hilfe anbot, Jesus zu verraten und womöglich auch noch den Vorschlag gab, dass man ihn im Garten Gethsemane fangen sollte, weil wegen der vielen Menge, die jetzt über das Passafest dort in Jerusalem waren, war es ungeschickt, ihn irgendwo im Tempel oder so zu verhaften und dort, wenn er, und Judas kannte ja seine Gewohnheiten, im Garten Gethsemane sein würde, dort wäre es geschickt. Und er kriegt dafür ein Zehntel dieses Preises von dieser teuren Alabasterflasche, die dort ausgeschüttet wurde, wo er sagte, dass es zu teuer wäre und man dies lieber den Armen geben sollte. Ein Zehntel, 300 Dinar war dieses Salböl wert und er gibt für 30, ein Zehntel davon, Jesus Preis und verrät ihn für ein Zehntel davon. Und nun der Psalm 94 an dem Mittwoch, ich lese 1 bis 9, wie treffend der passt wieder. Du Gott der Rache, o Herr, du Gott der Rache, leuchte hervor, erhebe dich, du Richter der Erde, gib den Hochmütigen ihren Lohn. Wie lange sollen die Gottlosen, o Herr, wie lange sollen die Gottlosen frohlocken? Sie halten viele und freche Reden, stolz überheben sie sich alle Übeltäter. Dein Volk, o Herr, zertreten sie und unterdrücken dein Erbteil. Witwen und Fremdlinge erwürgen sie und ermorden Weisen. Und dann sagen sie, der Herr sieht es nicht und der Gott Jakobs achtet nicht darauf. Nehmt doch Verstand an, ihr Unvernünftigen unter dem Volk. Ihr Toren, wann wollt ihr einsichtig werden? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen? Wie eindrücklich diese Botschaft von dem levitischen Chor, der dort an dem Tag diesen Psalm sang und absolut abgeprallt ist von den religiösen Führern, die damals sich als die Höchsten wähnten. Und dann noch, während eben sie diese Pläne schmiedeten, wie sie Jesus am besten beseitigten, dann auch im selben Psalm noch 94, der Verse 20 bis 23. Sollte der Thron des Verderbens mit dir Gemeinschaft haben, der das Unheil schafft durchs Gesetz? Sie rotten sich zusammen gegen die Seele des Gerechten und verurteilen unschuldiges Blut. Aber der Herr ist meine sichere Burg geworden, mein Gott der Fels, bei dem ich Zuflucht gefunden habe, und er lässt ihr Unrecht auf sie selber zurückfallen, und er wird sie durch ihre eigene Bosheit vertilgen. Der Herr, unser Gott, wird sie vertilgen. Nun kommen wir zum Donnerstag. Donnerstag war jetzt der 14. Tag des Monats, also 4 Tage später, nachdem die Passahlämmer aus Jerusalem in die Familien aufgenommen werden mussten. Und der 14., also 4 Tage später, wie wir es nach 2. Mose 12 gelesen haben, sollten diese Passahlämmer jetzt geschlachtet werden und das Passa gehalten werden. Und in Markus 14, 12 lesen wir dann, und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen und das Passa bereiten, damit du es essen kannst? Und so sendet Jesus 2 seiner Jünger, Petrus und Johannes, um das Passa vorzubereiten. Es war ja viel Arbeit eigentlich, was wir jetzt da so gar nicht alles geschildert bekommen, denn das Passa-Lamm musste ja erstmal im Tempel vom Priester geschlachtet werden und danach der Saal vorbereitet werden und so war viel zu tun. Und an diesem Donnerstag erklang wieder ein Psalm vom im Tempelchor, und zwar der Psalm 81 war dran. Und auch hier sehen wir, wie wunderbar wieder an diesem fünften Tag der Psalm passt. Der auch eigentlich so deutlich von dem Auszug damals, das Volk aus Ägypten spricht, von dem Auszug aus Ägypten spricht. Und hier waren sie im Begriff, den Messias zu verwerfen. Und ich lese ab Vers 9, also Psalm 81 war es: Höre mein Volk, ich will dich ermahnen, Israel, du sollst mich hören, kein anderer Gott sei unter dir und einem fremden Gott sollst du nicht anbeten. War damals ja für das Volk Israel beim Auszug aus Ägypten gemeint, aber passt natürlich jetzt genauso. Ich, der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Aber mein Volk gehorcht nicht meiner Stimme und Israel will mich nicht. So habe ich sie dahingegeben in ihrer Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandeln nach eigenem Rat. Wenn doch mein Volk mir gehorsam wäre und Israel auf meinen Wegen ginge, dann wollte ich seine Feinde bald demütigen und meine Hand gegen seine Widersacher wenden. Und die den Herrn hassen, müssen sich vor ihm beugen. Aber Israels Zeit würde ewiglich währen und ich würde es mit den besten Weizenspeisen und mit dem Honig aus dem Felsen sättigen. Nun warnt der Psalm hier das Anbeten des fremden Gottes. Aber kurz einen Tag später würden sie vor Pilatus ausrufen: Wir haben den Kaiser, wir müssen dem Kaiser gehorchen. Und damit mit diesem dort, mit dem König der Juden, haben wir nichts zu tun. Und Gott verheißt hier, wenn sie nicht jetzt umkehren, oder wenn sie jetzt umkehren würden, dann würde er ihnen dieses Joch der Römer auch wegnehmen. Dann würde er sie befreien von den Römern und er würde ihnen vom besten Weizen geben. Und sie würden, wie es hier heißt, die Zeit des Israels würde ewiglich währen. Aber es kam alles anders. Nun kommen wir nach zeitlicher Rechnung der Juden zu dem Freitag. Nach unserer Rechnung aber erst der Donnerstagabend. Wir wissen ja, dass der neue Tag bereits immer 18 Uhr abends begann und dann bis zum nächsten Tag 18 Uhr ging. Aber nach unserer Rechnung wäre es jetzt der Donnerstagabend. Und hier an diesem Tag wurde jetzt das Passa gefeiert, an diesem Donnerstagabend würde ich sagen. Der Herr Jesus empfand ein tiefes Sehnen, das letzte Passamahl mit seinen Jüngern zu feiern, dort in diesem Saal. Und auch im Rahmen dieses Festes setzt er dann auch das Abendmahl als Gedächtnis für seinen Opfertod ein, der dann am nächsten Tag passieren würde, wo er vor den Stadtmauern Jerusalems gekreuzigt werden würde. Und nach dem Passamahl dann ging der Herr Jesus mit seinen 11, dann nur noch 11 Jüngern, Judas war nicht mehr dabei, auf den Ölberg, dort in den Garten Gethsemane. Und bereitete sich selbst, also im Gebetskampf, auf die bevorstehende Kreuzigung vor. Und wie ich schon vorhin sagte, Judas wusste, dass Jesus gepflegte, dorthin zu gehen in diesen Garten. Und so kamen jetzt diese ganzen, es wird immer wieder nur gesagt, eine große Schar. Aber wenn man jetzt die Historiker glaubt, dass es etwa 400 bis 600 Leute waren, die dort an einer kriegerischen Gefolgschaft samt den römischen Soldaten, wie auch die Knechte von den hohen Priestern und so, dort jetzt mit Spießen und Schwertern in diesen Garten Gethsemane hineinkamen und Jesus dort festnehmen wollten. Und im Psalm 93, der an diesem Freitag dran war, wieder von dem Tempelchor zu singen, geht es da um den Thron Gottes. Und Jesus selbst sagt in Lukas 22, Vers 69, von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zu Rechten der Macht Gottes. Ja, er lässt sich von ihnen fesseln, er lässt sich von ihnen mitnehmen ohne Widerstand. Und dieser ganze jetzt folgende Prozess war ja nur ein Scheinprozess. Denn das Ergebnis stand ja bereits fest, dass er getötet werden muss. Und nun lese ich Psalm 93, der damals an dem Tag dran war, 2 und 5. Dein Thron steht fest von Anbeginn, von Ewigkeit her bist du. Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Dein Haus geziemt Heiligkeit, o Herr, für alle Zeiten. Nun, der Prozess gegen Jesus jetzt findet in 6 Stufen oder Phasen statt. Die erste Phase war ein nächtliches Verhör in dem Privathaus vom Hohenpriester Hannas. Das wird uns in Johannes 18 berichtet und nur in Johannes 18 berichtet. Und danach kam es dann zum zweiten Verhör beim Hohenpriester Kaiaphas. Das wird uns aber in allen Evangelien berichtet. Das war die zweite Phase. Und dann ist auch interessant, wenn man das weiß, dass im Talmud steht, dass ein Prozess, der um Leben und Tod geht, nicht in der Nacht gehalten werden darf. Und weil eben dieser Prozess eilte, hat man eben diese Verhöre schon in der Nacht gemacht. Und dann lesen wir in Lukas 22, Vers 66, dann der Freitagmorgen. Und als es Tag geworden war, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die obersten Priester und Schriftgelehrten, und führten ihn vor den Hohen Rat. Also jetzt nochmal die dritte Stufe, wieder vor dem Hohen Priester Hannas. Und jetzt aber öffentlich, nicht mehr privat, in der königlichen Säulenhalle vor dem Hohenpriester Hannas. Aber die Juden hatten ja kein Recht, einen Menschen mehr die Todesstrafe auszusprechen, denn sie waren ja unter der Herrschaft der Römer. Und die Römer hatten ihnen dieses Recht entzogen. Und nun kommt es dann zur vierten Phase vor Pilatus im Prätorium. Aber dieser weiß nicht recht, was mit dem Jesus anfangen. Er findet keine Schuld an ihm. Und wo er dann erfährt, aha, der kommt ja aus Galiläa. Und da ist doch jetzt der Herodes Antipas extra von Rom angereist wegen des Passafestes als Unterstützung. Soll der doch sehen. Und schickt ihn zum Herodes. Und hier haben wir dann die fünfte Phase beim Herodes Antipas. Und dieser freut sich schon. Er wollte ja schon lange mal eine Audienz mit dem Wundertäter haben und versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber Jesus gibt dort nicht viel von sich. Er gibt nicht viel und lässt sich auf kein Pläuschchen ein, wie er vermutet hatte, dieser Herodes. Und so weiß er auch nicht recht, was mit ihm machen. Und so lässt er ihn ausgeißeln und kleidet ihn mit einem weißen Gewand an und schickt ihn jetzt zur sechsten Phase wieder zurück zum Pilatus hin. Und so sehen wir eben jetzt, dass diese 6 Phasen waren 3 jüdische und 3 römische. So ist es eigentlich nicht richtig zu sagen, dass nur die Juden allein Jesus hingerichtet haben, zur eigentlichen Kreuzigung geführt haben, sondern es war eigentlich halber. Nun, genau wie damals die Sündenopfer alle Jahre und immer wieder im Tempel verbrannt wurden und außerhalb der Stadt hinausgebracht wurden, um dort dann das, was im Tempel nicht verbrannt werden durfte, zu verbrennen, außerhalb der Stadt, so wie es in Hebräer 13, Vers 11 heißt, denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den hohen Priester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Und so wurde Jesus also dann an diesem Freitag außerhalb des Tores, außerhalb der Stadt gekreuzigt, und er starb, und er wurde dann am Abend oder am Nachmittag in das Felsengrab gelegt. Und nun haben wir den Ruhetag, den Sabbat, den Samstag. An dem passierte nicht viel. Aber der Ruhetag war ja dazu da. Gott hat ihn ja in der Schöpfung am 7. Tag nach seinem getanen Werk eingesetzt, als er von seinem Händewerk ruhte und zurückblickte und sagte, dass alles gut war, was sein Händewerk gut war. Und so lag jetzt Jesus dort in der Gruft und hatte auch sein Werk vollendet hier. Er war, diesen Kreuzestod hatte er hinter sich. Und so wurde auch an diesem Tag vom levitischen Chor der Tagespsalm 92 gesungen. Und ich lese uns den Verse 5 bis 10. Denn du hast mich erfreut, o Herr, durch dein Tun, und ich juble über die Werke deiner Hände. Herr, Wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht. Und der Törichte begreift es nicht. Wenn die Gottlosen sprossen wie das Gras und alle Übeltäter blühen, so ist's doch nur, damit sie für immer vertilgt werden. Aber Herr, du bist auf ewig erhaben. Denn siehe, Herr, deine Feinde kommen um. Alle Übeltäter sollen zerstreut werden. Nun an diesem Sabbat nach der Kreuzigung, als lag der Messias im Grab, scheinbar von seinen Feinden besiegt, scheinbar. Aber in Wirklichkeit hatte Jesus tags zuvor den größten Sieg aller Zeiten errungen. Ein Triumph, der für alle Ewigkeit steht. Es war der Ruf, wie es in Johannes 19,30 steht, es ist vollbracht. Das war der Siegesruf vom Freitag. Ursprünglich war dieser Psalm ja ein Psalm, wie ich vorhin schon sagte, rückblickend auf das vollbrachte Werk der Schöpfung. Und jetzt sehen wir rückblickend auf das vollbrachte Werk der Neuschöpfung, das vollbrachte Werk der Erlösung, das der Herr Jesus dort vollbracht hat. Und nun am dritten Tag ist der Herr Jesus dann siegreich auferstanden. Aber am Morgen, an diesem Tag, sang der Levitenchor wieder, wie eine Woche schon zuvor am Palmsonntag, den Psalm 24, wo es darum geht, mache die Toren weit, die Türen auf, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Aber noch war das Grab verschlossen mit einem schweren Stein und mit einer motivierten Tempelwache, die sehr gut aufgepasst hat, dass jemand dran geht an das Grab. Aber das war kein Hindernis. Jesus stand aus dem Toten auf. Er ist wieder unter den Lebenden. Er hat den Sieg vollbracht. Und jetzt abschließend möchte ich zurufen, lasst uns bewusst in diese jetzt bevor uns liegende Passionswoche gehen. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an irgendwelche, war jetzt viel, vielleicht auf einmal, ich habe mich so lange damit befasst, aber wenn man so in einem Stück hört, vielleicht ein bisschen zu viel. Aber vielleicht erinnert sich doch ein oder andere an irgendwelche Passagen, an den einzelnen Wochentagen jetzt in der kommenden Woche, welche Ereignisse damals abspielten. Aber eines möchte ich ganz besonders herausstellen, wie es auch in den vorherigen Liedern, die wir gesungen haben, schon rauskam. Jesus ist König. Jesus ist König über die Sünde und über den Tod. Er hat gesiegt. Das größte Übel oder die größte Bosheit der Menschen, die dort ins Tageslicht kam, hat der Herr Jesus umgewandt, den Spieß umgedreht und hat es zum größten Gewinn aller Zeiten für die Menschheit umgekehrt. Lasst uns aufs Neue, gleich in der Gebetszeit auch, Gott neu bewusst dafür danken. Amen.